Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir haben offensichtlich Besuch, nämlich 23 Volontärinnen und Volontäre, die sich auf einer Studienreise mit dem Bayerischen Rundfunk bewegen. Herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse. Dann starten wir mit einer Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
Ja, guten Tag. Die Außenministerin befindet sich ja beim NATO-Außenministerinnen- und Außenministertreffen in Brüssel und wird heute direkt weiter nach Malta reisen, wo sie am OSZE-Ministerinnen- und Ministerrat teilnehmen wird. Bei dem OSZE-Ministerinnen- und Ministerrat geht es darum, die Weichen so zu stellen, dass die Handlungsfähigkeit der OSZE auch in Zukunft gewährleistet ist. Darunter fällt unter anderem die Nachbesetzung der seit Oktober vakanten sogenannten vier OSZE-Topjobs. Das sind die vier Spitzenpositionen in der Organisation, sowie die Aufstellung des OSZE-Haushalts. Auch die Frage, welche Staaten den OSZE-Vorsitz 2026 und 2027 übernehmen, sollen bei dem Treffen besprochen werden. Und natürlich wird es wie immer auch darum gehen, wie die OSZE die Ukraine weiter unterstützen kann.
Gibt es Fragen dazu? Ja, Krämer.
Gibt es ein geplantes Treffen mit russischen Vertretern?
Dazu ist mir nichts bekannt.
Dann, Herr Hebestreit, bitte den Bericht aus dem Kabinett.
Genau. Üblicherweise machen wir das Mittwoch als erstes, aber heute haben wir aufgrund der Reiseankündigung das als zweiten Punkt für die Volontärinnen und Volontäre des Bayerischen Rundfunks als Erläuterung. So, das Bundeskabinett hat sich im Umlaufverfahren auf einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das Jahr 2025 geeinigt. Warum Umlaufverfahren? Damit die Fristen im Bundestag noch eingehalten werden können. Ziel ist es, den von den Betreibern angekündigten Anstieg der Übertragungsnetzentgelte abzuwenden. Die Überlegungen der Bundesregierung sehen vor, einen Bundeszuschuss in Höhe von bis zu 1,32 Milliarden Euro für 2025 zu geben, um die Kostensteigerung abzufedern. Damit würden die Kosten für alle Netznutzer, also auch die in den nachgelagerten Netzen, weniger stark anfallen. Die Formulierungshilfe ist für einen Gesetzentwurf beschlossen worden. All das ist als Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf beschlossen worden, der die Änderung des Energiewirtschaftsrechts vorsieht. So, und heute bei der Kabinettssitzung hat die Regierung die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an vier Einsätzen beschlossen. Aufgrund der für Anfang 2025 vorgesehenen Neuwahlen sollen für die vier in absehbarer Zeit auslaufenden Bundestagsmandate nun vorzeitig Verlängerungen gebracht werden. Die deutsche Beteiligung an der EU-geführten Operation EUNAVFOR Aspides im Roten Meer und in Bab al-Mandab und an der UN-Mission UNMISS im Südsudan soll ohne inhaltliche Änderung bis 31. Oktober 2025 verlängert werden. Die deutsche Beteiligung an der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer und an der EU-geführten Operation EUNAVFOR Med Irini im zentralen Mittelmeer soll ohne inhaltliche Änderung bis 30. November 2025 verlängert werden. Der jeweilige Einsatzauftrag, das Einsatzgebiet, die rechtlichen Grundlagen und personellen Obergrenzen sowie die Fähigkeiten der einzusetzenden Kräfte bleiben dabei unverändert. Damit trägt die Bundesregierung gemeinsam mit Verbündeten und Partnern zur Sicherheit in Europa und der Welt bei. Und all diese Mandate müssen selbstverständlich noch vom Deutschen Bundestag bestätigt werden. Außerdem hat die Bundesregierung heute die nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie beschlossen. Für die Landes- und Bündnisverteidigung und die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine ist eine leistungsfähige nationale und europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie unabdingbar. Im Zentrum steht eine dynamische, skalierfähige und innovative Industrie, die die Bedarfe der Bundeswehr und aller Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben schnell und verlässlich deckt. Dafür soll die neue nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie die nötigen politischen, wirtschaftlichen, regulatorischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen. Unter anderem werden damit Sicherheits- und Verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien gefördert europäische und internationale Kooperationen ausgebaut, der Schutz von Lieferketten verbessert und die finanziellen Rahmenbedingungen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stärker betrachtet. Hemmende Regularien sollen identifiziert und bei Bedarf geändert werden. Der wehrtechnische Mittelstand soll gestärkt und die Fachkräftebasis gesichert werden. Die nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie ersetzt das Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie aus dem Februar 2020. Die Strategie soll nach 2 Jahren evaluiert werden. Außerdem hat die Bundesregierung heute, einen Tag vor dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, die Engagementstrategie des Bundes beschlossen. In Deutschland engagieren sich rund 28,8 Millionen Menschen freiwillig und ehrenamtlich. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Gestaltung unserer Gesellschaft. Übergeordnetes Ziel der Engagementstrategie ist, freiwilliges Engagement für alle zu ermöglichen und dieses im Rahmen der verfassungsmäßigen Zuständigkeit des Bundes durch geeignete Rahmenbedingungen zu fördern und zu stärken. Die Strategie fußt auf einem breiten Beteiligungsprozess der Zivilgesellschaft. Die Strategie umfasst zahlreiche laufende und beabsichtigte Vorhaben, um freiwilliges Engagement beispielsweise in Krisenzeiten zu stärken, Vielfalt anzuerkennen und die digitale Transformation der Zivilgesellschaft zu begleiten, sowie das freiwillige Engagement über Grenzen hinweg zu ermöglichen. Die Bundesregierung wird sich alle 2 Jahre mit der Zivilgesellschaft und weiteren relevanten Akteuren der Engagementförderung zum Umsetzungsstand und zur Weiterentwicklung ihrer Strategie austauschen. Und dann habe ich noch einen weiteren Punkt. Die Bundesregierung hat heute auch die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie beschlossen. Die Strategie beschreibt die Rahmenbedingungen für erfolgreiches zirkuläres Wirtschaften. Ziel ist es dabei, den Rohstoffverbrauch bis 2045 deutlich zu senken, Stoffkreisläufe zu schließen und so unabhängiger von Rohstoffimporten zu werden. Und nicht zuletzt dient die Strategie auch dazu, unnötigen Abfall zu vermeiden. Hierzu schlägt die Regierung die Erarbeitung konkreter Maßnahmen vor, etwa zu EU-Produktstandards, digitalen Produktpässen, öffentlicher Beschaffung, sowie Maßnahmen zur rechtlichen Rahmenbedingung für den Einsatz von Rezyklaten bzw. zu wirtschaftlichen Anreizen für neue Technologien. Die Bundesregierung sieht mit der Umsetzung der Strategie erhebliche Chancen für die Umwelt, die Biodiversität und das Klima, vor allem aber auch für die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz deutscher Unternehmen. Und diese Chancen gilt es zu nutzen. Soweit mein Bericht der Kabinettssitzung des heutigen Mittwochs.
Vielen Dank dafür. Herr Jung, Sie hatten sich beim Stichwort Bundeswehreinsätze gemeldet.
Ja, nur eine Lernfrage, Herr Bestreit, weil Sie bei dem einen Einsatz von einer Laufzeit bis Oktober gesprochen haben und bei einem anderen von November. Woher kommen die unterschiedlichen Verlängerungszeiten?
2 sind bis Ende Oktober, 2 bis Ende November. Genau. Das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht beantworten. Vielleicht weiß es das Ressort.
Vielleicht.
Ich kann nur ergänzen, dass sich eben darauf alle geeinigt haben, warum das einmal im Monat länger ist und einmal im Monat kürzer, weiß ich jetzt nicht. Aber es ging, wie Herr Hebelstreit schon gesagt hat, eben darum, um über diesen Zeitraum der Wahl hinwegzukommen, dass man auf jeden Fall in der Zeit keine Unsicherheit hat und die Mandate fortgeführt werden können bis zum Herbst.
Das ist nachvollziehbar, aber mich würde einfach interessieren, vielleicht können Sie es ja nachreichen, wo die unterschiedlichen Laufzeiten herkommen.
Dann Herr Steiner zu einem anderen Kabinettsthema. Es ging um die Industriestrategie in Sachen Sicherheit und Verteidigung.
Genau, die Strategie mit dem komplizierten Namen. Herr Hebestreit, Herr Stempfle und vielleicht auch Frau Einhorn, ich würde ganz gerne nochmal verstehen, was das denn heißt. In der Strategie heißt es, in Bezug auf nachhaltige Geldanlagen heißt dies aus Sicht der Bundesregierung ein gemäß europäischer und deutscher Regulierung nachhaltiger Fonds, kann selbstverständlich auch in Unternehmen der SVI investieren. Da geht es ja, wenn ich das richtig verstehe, um die Taxonomie und die Frage, wie die Rüstungsindustrie dort eingeordnet ist. Streben Sie jetzt eine Veränderung der Taxonomie auf europäischer Ebene an? Wer auch immer dort kann?
Ich würde sagen, ja. Also wir brauchen auch mehr Investitionen in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und das, was es bisher gegeben hat unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, macht Vorgaben auch für Investoren, auch institutionelle Investoren, die da Hemmungen, also die deswegen dahin rein nicht investieren können. Und solche Hemmnisse wollen wir abbauen, ja.
Nachfrage dazu, es sei denn, es gibt noch eine Ergänzung jetzt direkt. Dann Nachfrage dazu, soll das denn auch an weitere Kriterien gebunden sein, wie beispielsweise, dass Panzer zukünftig nur mit grünem Stahl fahren dürfen oder Ähnliches? Denn das ist ja eigentlich das Ziel von nachhaltiger Finanztaxonomie.
Also wenn Sie jetzt nicht die Farbe des Kampffahrzeuges meinen, sondern die Herstellungsart des Stahles, da glaube ich, ist es ein bisschen früh, dass das ist Teil der Diskussion, die man dann führen muss. Ich glaube aber, es geht da im Augenblick erst stärker darum, die Industrie erstmal zu stärken und dann natürlich, und das ist ja auch der Teil, wenn Sie jetzt mit dem Stahl kommen, wir haben bis 2045 natürlich sowieso die Vorgabe, dass wir klimaneutral wirtschaften und insofern ist das ja eine Entwicklung, die wir gerade in der deutschen Stahlindustrie im Augenblick ja sehr vehement spüren, die Veränderung dort auch nach sich ziehen wird, unabhängig von der Industriestrategie für die Sicherheits- und Verteidigungsbranche.
Möchte noch jemand ergänzen?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Herr Krämer, bitte.
Morgen ist ein Treffen der Rüstungsindustrie mit Herrn Pistorius und Herrn Habeck geplant. Können Sie uns ein bisschen sagen, was da das Ziel des Treffens ist?
Ich kann gern einen Satz dazu sagen. Die werden sicherlich nochmal sich besprechen im Nachgang zu dem, was heute beschlossen worden ist. Fakt ist, dass unser Minister dafür zuständig ist, die Verteidigungssicherheit des Landes zu gewährleisten. Dafür müssen die Rüstungskonzerne gestärkt werden, dafür auch diese Strategie. Und das heißt konkret, dass Fähigkeitslücken geschlossen werden müssen. Dafür ist zum Beispiel nötig, dass es mehr Kooperationen geben wird mit Partnern in Europa, aber auch darüber hinaus, um eben Systeme zu entwickeln, die es bislang noch nicht gibt, auch innerhalb der NATO noch nicht gibt. Da gibt es verschiedene Vorstellungen, wie sowas gemacht werden kann. Die wurden auch beim Group of Five-Treffen schon mal vorbesprochen. Zum Beispiel, dass bei Abstandswaffen entweder Systeme weiterentwickelt werden oder neu entwickelt werden. Und da geht es eben darum, dass diese Möglichkeiten festgeschrieben werden, besprochen wird, wie man sowas machen kann. Das ist ein Punkt. Darüber hinaus die Punkte, die schon angesprochen worden sind. Leichterer Zugang zu Finanzmärkten. Die Lieferketten müssen gesichert werden. Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit die deutsche Rüstungsindustrie die Fähigkeitslücken schließen kann, selbstständig und mit Partnern, die wir im Moment leider noch haben.
Nachfrage noch. Beschlüsse sind dann aber nicht zu erwarten.
Morgen bei dem Treffen jetzt?
Ja.
Nee.
Herr Jung dazu?
Ja, immer eine Frage ans Umweltministerium zu dieser Verteidigungsstrategie und Herr Hebestreit, solange wir auf das Umweltministerium warten. Ich verstehe Sie richtig, die Rüstungsindustrie.
Das finde ich unglücklich. Lassen Sie uns doch erst tauschen, bitte.
Also die Rüstungsindustrie muss auch bis 2045 klimaneutral agieren. Habe ich es richtig verstanden, Herr Hebestreit?
Die komplette deutsche Industrie, alle Bereiche müssen klimaneutral wirtschaften und das wird dann gemeinsam betrachtet und das gilt für alle. Ja.
Und Frau Scharf, können Sie uns mal die Definition der Bundesregierung von Nachhaltigkeit geben, wenn jetzt auch schon Waffen und Munition als nachhaltig gelten sollen? Das ist ja abstrus.
Also ich glaube, die Fragen wurden jetzt von den Ressorts, die damit beschäftigt sind, schon beantwortet. Nee, an der Stelle würde ich habe ich nichts hinzuzufügen zu dem, was die Kolleginnen und Kollegen gerade gesagt haben.
Sie haben kein Mikro und ich mache jetzt auch mit dem Kollegen weiter. Bitte schön.
Danke. Ja, ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage.
Ich bin gerne wieder auf die Liste.
Zur Strategie. Und zwar finde ich es auffällig, dass dort ja viele Vorhaben geprüft werden sollen, auch einigermaßen, ja, ich sag mal, exotische, wie zum Beispiel die Beteiligung an Unternehmen von Staatsseite her. Aber zum Beispiel, worüber nicht gesprochen wird, ist die gemeinsame Schuldenaufnahme, zum Beispiel auf europäischer Ebene, aber auch grundsätzlich das Thema Schuldenaufnahme. Da wird nichts, quote-unquote, geprüft. Da würde mich einfach mal interessieren, warum wurde da gar nicht drüber gesprochen? Gehört das nicht in so eine Strategie rein? Genau.
Nein, ich glaube, das gehört nicht in eine solche Strategie hinein. Das ist die grundsätzliche Frage der Finanzierung, auch der Finanzierung unserer Sicherheit. Und das ist etwas, was man sehr generell diskutieren muss. Sie wissen, wir haben das Sondervermögen der Bundeswehr auf den Weg gebracht. Das ist jetzt, ich glaube, nahezu ausfinanziert, hätte ich fast gesagt, also besetzt bis 2027. Ab 2028 werden wir einen Verteidigungshaushalt von 80 Milliarden Euro und mehr haben. Und parallel dazu laufen natürlich die Diskussionen, wie man mit den Anforderungen an die deutsche Sicherheit und Verteidigung dann finanziell umgehen kann. Das ist aber nichts, was in der Bundesregierung im Augenblick diskutiert wird. Sie wissen, dass Neuwahlen aller Voraussicht nach Ende Februar zu erwarten sind. Und insofern ist das jetzt eine Strategie, die die Punkte angeht, die konkret sich auf die Branche beziehen. Klar ist, dass sowas auch auskömmlich finanziert werden muss. Und diese Diskussion gilt es dann an anderer Stelle und allgemeiner zu diskutieren und nicht nur allein mit Bezug auf diese Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Könnten Sie vielleicht noch ergänzen, inwiefern sich die Strategie oder der Entwurf der Strategie verändert hat nach dem Abgang der FDP aus der Regierung? Hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf die Strategie?
Das kann ich Ihnen von dieser Stelle nicht sagen. Ich habe mich damit aber auch, bevor sie verabschiedet wurde, nicht intensiver befasst.
Herr Steiner, oder?
Ich würde nur gern zu dem, was Herr Hiebestreit gesagt hat, noch einen Satz ergänzen. Was ja auch dazu kommt, ist, dass natürlich, weil Sie von Finanzen gesprochen haben, wichtig ist, dass in dem Moment, wo gemeinsam entwickelt, beschafft oder produziert wird, wird ja sozusagen darauf geachtet, dass man Kosten einspart. Das ist einer der Gründe, warum man sagt, man braucht mehr internationale Kooperation. Insofern ist der Kostenaspekt an der Stelle mitgedacht.
Herr Steiner?
Ja, da schließe ich dann gleich an am Kostenaspekt. Denn wenn ich diese Strategie richtig verstehe, ist sie ja schon sehr national ausgerichtet mit den ganzen Prüfungen, die da drin stehen, die durchgeführt werden sollen. Die europäische Komponente finde ich hier herzlich wenig. Vielleicht können Sie mir erklären, warum zum Beispiel der deutsche Rohstofffonds geprüft werden soll, ob der denn tatsächlich hier einen Beitrag zu leisten kann, die strategische Lagerhaltung und Ähnliches. Also warum ist das so national an der Stelle angelegt, wenn wir doch so schön europäisch zusammenarbeiten jetzt?
Steiner, ich kann Sie vielleicht an den Titel der Strategie verweisen. Das ist die nationale Sicherheits- und Verteidigungsstrategie. Und natürlich sind das Diskussionen, die wir auch dann auf europäischer Ebene führen. Sie haben ja gerade mitbekommen, dass die Europäische Kommission jetzt ihre Büros bezieht, die neue Kommission. Und das sind Diskussionen, die wir natürlich auch auf europäischer Ebene dann führen werden, aber nicht ausschließlich, weil sich ja jeder Mitgliedstaat auch selber seine Gedanken machen muss. Und am besten ist es, wenn dann das eine zum anderen passt. Das ist aber auch, so ist unser Umgehen in Europa, das Ziel aller Beteiligten.
Nachfrage dazu. Dieser Teil der Strategie ist extrem dünn geraten. Das kann man, glaube ich, ohne zu gemein zu sein, so feststellen, im Vergleich zum Rest zumindest. Da wird viel angestrebt. Da steht auch herzlich wenig drin zum Thema bilaterale Projekte, bilaterale Vorhaben zur Stärkung der Rüstungsindustrie. Viele der Rüstungsunternehmen sind aber nicht rein deutsch an der Stelle. Wie soll das also erzielt werden in Abstimmung mit den anderen Staaten, wo die Rüstungsunternehmen zum Teil auch sitzen?
Na, ich glaube, auch da wiederum, das Papier, auf das Sie sich beziehen, ist die nationale Strategie. Was aber immer gilt, und das, was der Verteidigungsminister gesagt hat, was der Wirtschaftsminister gesagt hat, was der Bundeskanzler an verschiedenen Stellen immer wieder gesagt hat, natürlich brauchen wir ein Zusammenarbeiten der europäische, also ein europäisches Zusammenkommen der Verteidigungsindustrie. Das sind erstmal aber unabhängige Unternehmen, das müssen die mit sich, wenn Sie unseren Rat fragen, kriegen Sie den auch, aber erstmal mit sich selber ausmachen. Und natürlich haben wir verschiedene Rüstungsprojekte. Das bekannteste, das spannendste ist natürlich Airbus, als ein mehrere europäische Länder übergreifendes und inzwischen mit Großbritannien ein nicht mehr in der EU befindliches Land Projekt, was da entwickelt worden ist mit dem Kampfflugzeug, dem Eurofighter. Und solche Projekte gibt es immer wieder. Und das ist genau das, was Herr Stempfle meinte, mit dass man auch, wenn man gemeinsam produziert, günstiger produzieren kann, weil die Stückzahlen höher sind, weil man die Entwicklungskosten nicht einzeln national stemmen muss. Und da ist es aber auch etwas, der Bundeskanzler verweist immer wieder gerne darauf, dass das amerikanische Militär, was Waffentypen angeht, 36 unterschiedliche Typen hat. In Europa gibt es 180. Will sagen, da gibt es auch viel, was Standardisierung angeht, noch in Europa zu tun, auf das eine niederländische Panzerhaubitze 2000 mit einer bundesdeutschen Panzerhaubitze 2000 irgendwie identisch sein kann. Das haben wir jetzt auch unlängst Zuge des Ukraine-Krieges gemerkt, dass auch das nicht vorausgesetzt werden kann, wenn es das gleiche Waffensystem ist, dass es miteinander kooperieren kann. Diese Anforderungen laufen jetzt. Das ist nicht ganz einfach und kann man auch nicht nur einfach in einem Papier schreiben und sagen, man müsste mal, sondern das ist jetzt die Hausaufgaben, auch die Industrie erledigen muss. Und dann ist es natürlich klar, wenn man die Stückzahlen erhöhen will, dann muss man europäisch zusammenarbeiten. Aber das ist jetzt nicht im Kernpunkt der nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Dann Herr Jung nochmal.
Ja, Frau Schaaf, ich möchte mich mir nochmal beschweren. Also Sie, ich habe Ihnen die Frage gestellt, wie Sie die Nachhaltigkeit definieren. Die Frage wurde hier vorher nicht gestellt. Bitte.
Die Frage haben Sie im Zusammenhang mit Rüstungsgütern gestellt und an der Stelle kann ich nur auf die Kollegen verweisen, denn tut mir leid.
Also das Umweltministerium weiß am besten, wie man Nachhaltigkeit definiert. Und hier geht es um Nachhaltigkeit in Sachen Rüstung, hat der Kollege vorhin gerade angesprochen. Dementsprechend ist es völlig legitim, von unserer Seite aus danach zu fragen. Und Sie sind verpflichtet, darauf zu antworten. Das können Sie gerne nachreichen, aber hier nicht die Antwort verweigern.
Ich nehme Ihre Frage hiermit zur Kenntnis, ob wir etwas dazu nachreichen können, will ich gerne mitnehmen und prüfen. Und wenn wir etwas dazu nachreichen können, werden wir das auch tun. Ihre Frage bezog sich ja auf eine Frage im Zusammenhang mit den Rüstungsgütern. Und muss ich an der Stelle im Moment sagen, nein, liegt mir so nichts direkt vor. Wir haben heute zum Beispiel die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie vorgestellt. Da sind Rüstungsgüter zum Beispiel nicht mit drin.
Vielleicht kann ich da auch eine kleine Brücke bauen, Herr Jung. Ich glaube, diese Debatte ist eine, die eigentlich an den Punkt angeht, dass man sagt, man kann nicht alles ausschließlich unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten betrachten, sondern geht es auch um die deutsche Sicherheit. Und deswegen das Bestreben, dass man es schafft, Investitionen zu ermöglichen, obwohl sie, was die reinen Nachhaltigkeitsgesichtspunkte anbetrifft, bislang durch die Taxonomie ausgeschlossen gewesen sind. Da gibt es also ein Problem, nämlich dass, wenn man sich an diese Kriterien festhalten will, nicht genügend Geld, was benötigt wird, um die deutsche Sicherheit zu befördern, dass man an den Stellen was verändern muss. Das heißt nicht, dass man dann die Nachhaltigkeitskriterien jetzt dadurch aufweicht, sondern man setzt andere Kriterien neben das eigentliche Kriterium der Nachhaltigkeit. Insofern ist das Umweltministerium weiterhin der Meinung, was Nachhaltigkeit ist. Das muss auch nicht verändert werden. Aber was die Taxonomie angeht an dieser Stelle und in diesem konkreten Bereich, wünschen wir uns Veränderungen, die den Realitäten entsprechen.
Ja, wie gesagt, die Frage fußt darauf, dass Waffen und Munition ja an sich nicht nachhaltig sein können. Darum wollte ich die
Frage. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig, Herr.
Die Frage beantwortet haben. Und weil es ja in der Berichterstattung hieß, dass Frau Lemke als Ministerin tatsächlich Einwände gegen genau diesen Punkt hatte. Dementsprechend freue ich mich auf die Antwort, Frau Schaaf.
Dann haben wir das ja geklärt. Herr Jessen, bitte.
Können Sie uns sagen, welche Rolle der Begriff der restriktiven Exportpolitik spielt? Darüber gab es ja in der Vergangenheit offenbar auch innerhalb der Bundesregierung Auseinandersetzungen. Die Vorgänger-Bundesregierung, auch Ihr Amtsvorgänger Hebestreit, hat sozusagen die Betonung einer restriktiven deutschen Rüstungsexportpolitik immer sozusagen an den Anfang jeder Äußerung gestellt.
Ich glaube nicht, dass Herr Seibert jede seine Äußerung damit begonnen hat, aber dessen unbeachtet würde ich sagen, dass wir weiterhin bei einer restriktiven Rüstungsexportpolitik bleiben, aber wir natürlich auch die veränderte Sicherheitslage in Europa und mit unseren Verbündeten immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen und dann auch uns anpassen. Aber es sind immer Einzelfallentscheidungen, die sehr genau im Bundessicherheitsrat miteinander diskutiert und geprüft werden. Und das heißt weiterhin, es bleibt restriktiv. Dass es da über die Jahre immer wieder Veränderungen gegeben hat, ist Ihnen auch nicht verborgen geblieben und das wird es auch in Zukunft so sein.
Ja, meine Frage war, ob der Begriff restriktive Exportpolitik als Benchmark, als Markstein auch schriftlich festgehalten wird oder bleibt es dabei, dass Sie sagen, naja, wir machen das ja sowieso?
Ich glaube, er ist schriftlich festgehalten und insofern kenne ich da keine Veränderungsbestrebungen im Augenblick und sollte sich das verändern, teilen wir es natürlich auch mit.
Ich kann gerne ergänzen. Frau Einhorn. Bitteschön.
Genau, Herr Jessen, wenn Sie schauen, in der Strategie auf Seite 12 ist das auch vermerkt, der oberste Punkt, die Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungsexportpolitik entlang der Grundlinien der nationalen Sicherheitsstrategie, also sprich an der restriktiven Ausgestaltung unserer Export, unser Exportpolitik ändert sich nichts, aber wir müssen eben die natürlich Umstände zur Kenntnis nehmen und insofern unsere Industrie hier in die Lage versetzen, auch besser auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu reagieren und sich dort besser aufzustellen. Wir haben ja heute auch eine Pressemitteilung kurz vor der PK hier versendet, eine gemeinsame mit dem BMVG. Und da sehen Sie auch, dass Minister Habeck sich auch zum Punkt der restriktiven Rüstungsexportkontrollpolitik äußert, die wir weiterhin verfolgen und für die die Menschenrechte auch weiterhin natürlich ein entscheidender Maßstab sind. Insofern gilt das weiterhin.
Dann schließen wir den Komplexkabinett ab und machen weiter mit einem neuen Thema, bitte. Ja.
Außenministerin Baerbock soll gestern am Rande der NATO-Außenministerkonferenz gesagt haben, dass sie sich durchaus vorstellen kann, dass auch deutsche Truppen sich bei einer Mission in der Ukraine beteiligen könnten nach einem Waffenstillstand. Können Sie das bestätigen und vielleicht noch ein bisschen ausführen, was damit gemeint ist? Genau.
Ich glaube, das ist eine deutliche Zuspitzung dessen, was die Ministerin gesagt hat. Ich glaube, zunächst muss man einmal zur Kenntnis nehmen, dass es darum doch gerade geht, dass man, wenn man Frieden will, man auch den Frieden vordenken muss. Und dazu hat die Ministerin verschiedene Elemente, die in dieser Diskussion im Raum stehen, genannt. Und unter anderem hat sie festgestellt, dass Fragen politischer und materieller Sicherheitsgarantien zu verhandeln wären. Das ist ja ein wichtiger Punkt für die Ukraine. Als ein Teilelement hat sie dabei die grundsätzliche Möglichkeit einer internationalen Präsenz erwähnt. Und meine, Sie wissen, eine solche Präsenz könnte alternativ oder kumulativ zu anderen Elementen eingesetzt werden. Diese Elemente werden in den verschiedenen Formaten, die es dazu gibt, intensiv diskutiert. Insbesondere sozusagen spielt das natürlich auch eine Rolle bei dem NATO-Außenministerinnen- und Ministertreffen, bei dem die Ministerin sich gerade aufhält. Aber welche Elemente am Ende konkret in einem Friedensprozess eine Rolle spielen, muss am Ende und wird am Ende auch entscheidend davon abhängen, wie die Ukraine diesen Prozess gestaltet. Und unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass es einen Verhandlungsprozess gibt, zu dem Putin bereit ist. Dafür haben wir momentan keine Anzeichen und deshalb ist es halt auch so, dass ein Teil der Berichterstattung sehr zugespitzt ist und auch nicht dem entsprochen hat, was die Außenministerin gestern gesagt hat. Und wenn ich nochmal sagen kann, Putin ist nicht verhandlungsbereit und deshalb geht es doch gerade konkret darum, die Ukraine so zu stärken, dass die Menschen in der Ukraine den Frieden zurückgewinnen können und Putin an den Verhandlungsprozess zurückkehren kann. Und in diesem Kontext überlegt sich die Ukraine, wie sie hier vorankommen kann. Und in diesem Kontext gibt es natürlich verschiedene Elemente, die in der Diskussion sind.
Also sie hat nicht konkret von Friedenstruppen und deutschen Beteiligung gesprochen.
Ich glaube, Sie können ihr Statement nachhören. Sie hat von einer internationalen Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstands gesprochen und hat gesagt, das Wichtigste ist Frieden. Und diesen Frieden können wir als Europäer nur gemeinsam schützen.
Dann Herr Warwick zum Komplex Ukraine.
Die ukrainische Seite hat ja mit kaum verhohlenem Stolz erklärt, dass sie die dschihadistischen Verbände, namentlich den Al-Qaida oder die Al-Qaida-Abspaltung HTS, die derzeit gegen die syrischen Regierungstruppen in die Offensive gegangen sind, in Kampftaktiken und Einsatz von improvisierten Kampfdrohnen ausgebildet und ausgerüstet hat. Dazu gibt es unter anderem auch einen ausführlichen Bericht in der Kiew Post. Und den Hintergrund zu HTS hat Herr Fischer ja gestern, beziehungsweise am Montag hier schon ausgeführt, einst Al-Nusra und Al-Qaida affiliiert. Meine Frage wäre, da der Kanzler bei seinem kürzlichen Ukraine-Besuch ja nochmal betont hatte, dass Deutschland an der Seite Kiews steht, würde mich interessieren, ob das auch für die Ausbildung, Bewaffnung von Dschihadisten durch die Ukraine in Syrien gilt. Wären da nach Sicht des Bundeskanzlers auch unsere Werte verteidigt?
Herr Warwick, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Sie Dinge zusammenbinden, die nicht zusammengehören. In diesem Fall, das hat keinerlei Rolle gespielt beim Besuch des Bundeskanzlers und auch, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, nachdem sie von Russland seit bald 3 Jahren mit einem erbarmungslosen Vernichtungskrieg überzogen werden, der weiterhin die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur Zivilisten unter Beschuss nimmt und das vor dem dritten Kriegswinter. Das ist die Botschaft, die der Bundeskanzler deutlich gemacht hat, dass wir da stehen und sie unterstützen. Wir unterstützen sie militärisch, wir unterstützen sie politisch, wir unterstützen sie finanziell. Und in Deutschland sind knapp 1,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer untergekommen, um Schutz zu suchen vor diesen furchtbaren Angriffen. Und das ist das Thema, was der Bundeskanzler auch mit Präsident Zelensky besprochen hat. Und darauf bezog sich auch seine Aussage.
Zusatz, Herr Warwick?
Es ist zum einen noch keine Antwort auf meine Frage, wie der Kanzler das ukrainische Vorgehen in Syrien bewertet, aber...
Das kann ich Ihnen beantworten, das bewertet der Bundeskanzler gar nicht.
Gut, aber kann die Bundesregierung denn vollumfassend ausschließen, dass Gelder und Ausrüstung, die an die Ukraine gingen, von dieser genutzt worden sind, um entsprechende Dschihadistenverbände in Syrien oder auch Subsahara-Afrika auszubilden?
Ich kenne den Verdacht noch nicht mal, den Sie äußern, aber wenn ich ihn dann sehe, ich habe keinerlei Hinweise darauf, dass der von Ihnen geäußerte Verdacht in irgendeiner Weise virulent wäre.
Entschuldigung, Sie haben kein Mikro mehr. Ich kann jetzt erst noch mal fragen, ob es weitere Fragen zur Ukraine gibt. Dann Herr Warwick noch mal.
Ja, ich wollte lediglich fragen, ob Herr Fischer denn dazu mehr Informationen vorliegt. Vielleicht zeigt sich das Auswärtige Amt ja informierter als der Regierungssprecher.
Ich werde mich dem Regierungssprecher selbstverständlich anschließen und mich auch nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen.
Es sind öffentliche Ausführungen der ukrainischen Seite. Ist ja nicht, dass hier irgendwas... Ich habe ja auch nochmal auf eine der Quellen, ist die Kiew Post, eine der bekanntesten englischsprachigen Zeitungen, die sonst oft auch im Gegenzug von Ihnen zitiert wird, die das sehr detailliert
aufgeröselt hat. Ich glaube nicht, dass wir uns hier auf irgendwelche Medienberichte, Einzelmedienberichte je gestützt haben. Und insofern, Sie müssen zur Kenntnis nehmen, wie wir irgendwie Ihnen das jetzt gegenüber dargelegt haben. Ihre Kommentare können Sie machen, die Sie, das ist Ihr gutes Recht, aber wir können nur darauf beantworten, wofür uns Fakten vorliegen.
Dann Herr Krimmer mit einem neuen Thema, bitte.
Ich würde gerne das Thema Frankreich ansprechen, Herr Hebestreit. Heute Abend ist das Misstrauensvotum in Paris. Es ist absehbar. Linke Kräfte, rechte Kräfte haben das heute nochmal bekräftigt, dass die Regierung gestürzt wird. Meine Frage ist, was bedeutet das für die Zusammenarbeit Bundesregierung mit Frankreich?
Ja, erstmal bedeutet das gar nichts für die Zusammenarbeit, weil wir eng und vertrauensvoll und sehr partnerschaftlich mit der französischen Regierung und natürlich auch mit dem französischen Staatspräsidenten zusammenarbeiten. Wir sehen auch die innenpolitischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate in Frankreich. Und da gehört es sich aber, dass wir uns dazu öffentlich nicht einlassen. Diese Gespräche führen wir vertraulich.
Zusatz, Herr Krämer?
Alles gut.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ich hatte noch mal was aus dem Kabinett, Frau Vorsitzende.
Ja.
Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Ja, hatten wir auch schon mal angesprochen.
Wirklich?
Ja.
Dann habe ich es überhört, aber ich hatte dazu noch eine Frage. Frau Scharf, warum gibt es in der Endfassung, wenn es ja um Ressourcenverbrauch geht, kein konkretes Reduktionsziel mehr für den absoluten Ressourcenverbrauch Deutschlands? Das ist ja das alles Entscheidende.
Auch das müsste ich Ihnen an der Stelle nachreichen.
Dann Herr Steiner, bitte mit einem neuen Thema.
Ja, ist auch noch im Kabinett gewesen, aber unter ferner Liefen. Herr Ho, es geht um die Vererbbarkeit von Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Vielleicht können Sie erst mal kurz erklären, was genau an der Stelle denn jetzt geplant ist.
Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung.
Sekunde. Jetzt haben Sie ein Mikro.
Entschuldigung. Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung verschickt, aber ich kann das gern einmal vorlesen, wenn es Sie nicht stört, dass ich das einmal so mache. Ansprüche auf eine Entschädigung in Geld wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung sollen künftig stets vererbt werden können. Dadurch sollen Schutzlücken geschlossen werden, wenn die geschädigte Person vor dem Abschluss eines Gerichtsverfahrens verstirbt. Nach bisheriger geltender Rechtslage können Entschädigungsansprüche wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen nur vererbt werden, wenn sie zu Lebzeiten der geschädigten Person rechtskräftig zuerkannt wurden.
Ich habe mir den Gesetzentwurf jetzt einmal durchgelesen, habe mir auch die Begründung angeguckt. Mir ist nur ein einziger Fall in Erinnerung, in dem das ganz konkret eine wesentliche Rolle spielte. Das ist der Fall von Michael Kohl-Richter und der Kohl-Protokolle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da würde ich dann gerne wissen, wie viele Fälle, in denen das tatsächlich eine Rolle gespielt hat, dass Sie jetzt diese Änderung auf den Weg bringen, gibt es denn überhaupt?
Da kann ich Ihnen leider keine befriedigende Antwort gerade geben, weil ich nicht weiß, wie viele Fälle da vorliegen. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Statistik zu haben. Ich könnte Ihnen vielleicht was nachliefern im Laufe dieser Pressekonferenz. Vielleicht haben die Kollegen dazu etwas, wo ich dann Ihnen besser mithelfen kann.
Danke.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, Thema Südkorea. Frau Herr Fischer, jedenfalls Herr Hebestreit, gibt es eine Einschätzung, eine deutsche Einschätzung zu dem, was gestern dort in Seoul passiert ist, also dass der Präsident Kriegsrecht ausgerufen hatte, dass 300 Soldaten versuchten, das Parlament zu stürmen, dass das Parlament dann eine Resolution oder ein was verabschiedet hat, dem also dass das Kriegsrecht wieder ausgesetzt wird, war ja ein verrückter Tag.
Der Bundeskanzler hat sich dazu, glaube ich, parallel zu unserer Veranstaltung eben bei der Frage Regierungsbefragung im Bundestag auch schon kurz eingelassen. Ich kann das gerne hier grob umreißen, wollte Sie nur darauf hinweisen. Natürlich ist Südkorea und bleibt ein wichtiger Partner für uns in Asien. Und wir haben die Situation und beobachten sie weiterhin mit Sorge, was da vor sich gegangen ist. Südkorea ist eine starke Demokratie. Das hat sich auch gestern Abend nach der Ausrufung des Kriegsrechts, die doch viele zu Recht irritiert hat, gezeigt. Das Parlament hat gehandelt und jetzt geht die Forderung natürlich an den südkoreanischen Präsident, seine Ankündigung, dass er das Kriegsrecht wieder aufhebt, tatsächlich Taten folgen zu lassen.
Ich kann nur ergänzen, wir haben uns ja schon gestern Abend auf X geäußert und erklärt, dass wir die Entwicklung des gestrigen Tages mit großer Sorge und gleichzeitig sehr genau verfolgt haben. Und wir haben uns auch klar gemacht, dass die Demokratie gewinnen muss. Und wir haben ja dann gesehen, dass das Parlament trotz Behinderungen in der Lage war, zusammenzukommen und einstimmig die Ausrufung des Kriegsrechts abzulehnen und dessen Aufhebung zu fordern und dass der Präsident dem dann wenige Stunden später gefolgt ist. Und ich glaube, das zeigt, welche demokratische Stärke in diesem Land liegt, selbst wenn es vor großen Herausforderungen steht. Und wir haben ja, Sie haben ja auch zur Kenntnis genommen, dass die Menschen gleich auf die Straße gegangen sind und die Gewerkschaften Generalstreiks angekündigt haben, was ja sehr deutlich zeigt, dass Südkorea ein demokratischer Wertepartner ist und bleiben wird.
Aber die Abstimmung im Parlament war ja in dem Umstand glücklich, dass genug Parlamentarier im Haus waren. Andere konnten ja gar nicht mehr reinkommen. Also die verbliebenen 190 konnten da ja rüber abstimmen. Können Sie mal kurz erklären, worin Ihre Sorge konkret bestand?
Ja, die Sorge bestand ganz konkret davor, dass die demokratischen Prozesse in Südkorea ausgesetzt werden. Und in der Tat haben Sie recht, es war nicht einfach für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die am Ende im Parlament waren, ins Parlament zu kommen. Einige mussten über Zäune klettern, aber das zeigt ja, dass sie zurückgekommen sind und einstimmig entschieden haben, auch durchaus mit den Stimmen der Regierungspartei. Und der Vorsitzende der Regierungspartei hat sich ja genauso gegen das Kriegsrecht ausgesprochen wie die Opposition. Und ich denke, das ist doch ein sehr starkes Zeichen demokratischer Reife.
Dann Herr Warwick nochmal mit einem neuen Thema.
Laut Medienberichten soll Annalena Baerbock mit ihren Aussagen und Verhalten in China einen diplomatischen Eklat verursacht haben. In Reaktion habe die chinesische Seite die geplante gemeinsame Pressekonferenz abgesagt. Es kursieren auch zahlreiche Videos von der Szene. Da würde mich interessieren, wie ist denn da die Sicht des Auswärtigen Amts? Können Sie das so bestätigen? Und wenn ja, wie kam es denn zu dem diplomatischen Rahmen ja durchaus symbolträchtigen Akt, keine gemeinsame Pressekonferenz abzuhalten?
Ich glaube, da sind Sie einer Fehlinformation aufgesessen. Was stimmt ist, dass wir uns eine gemeinsame Pressekonferenz gewünscht hätten, aber die chinesische Seite von Anfang an signalisiert hat, dass dafür der zeitliche Rahmen nicht gegeben ist. Und am Ende ist es halt so, wenn eine Pressekonferenz muss von beiden Seiten gewünscht sein, damit sie stattfinden kann. Und wenn eine Seite das nicht wünscht, dann findet sie nicht statt. Und Sie wissen ja auch, dass es für uns auch immer wichtig ist, dass auf Pressekonferenzen Fragen gestellt werden können. Und auch das war ein Thema in der Diskussion mit der chinesischen Seite. Und vor diesem Hintergrund stand auch schon vor Beginn der Reise fest, dass es keine Pressekonferenz gibt und dass die Ministerin dann die Dinge, die sie zu sagen hat, in einer sozusagen eigenen Pressekonferenz ohne ihren chinesischen Amtskollegen äußern würde. Und was sozusagen andere Dinge angeht, sie hat mehr als 3,5 Stunden mit ihrem chinesischen Kollegen gesprochen. Er hat dort eine Vielzahl von Themen diskutiert und sie hat auch angesprochen, dass eine Unterstützung des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Und das gilt für Themen wie Waffenproduktion, wie Lieferung von Militärausrüstung und Waffen für die Truppe und für die russischen Truppen. Und Sie wissen ja, dass es eine Diskussion über den Export von Gütern aus China nach Russland gibt, die dort zur Herstellung von Waffen genutzt werden. Und es auch eine Diskussion darüber gibt, dass Russland möglicherweise Drohnen in China herstellen lassen könnte. Insofern war das natürlich ein wichtiger Teil des Gesprächs, der aber in diesen 3 Stunden natürlich sozusagen die ganze Palette der deutsch-chinesischen bilateralen Beziehungen betroffen hat. Also da ging's von Themen, wo wir zusammenarbeiten, wie der Klimaschutz, bis hin zu Themen, wo wir die Dinge unterschiedlich sehen. Und gleichzeitig hat sie ja darauf hingewiesen und darauf hingewirkt, dass China eine sozusagen seine Rolle als Mitglied des Sicherheitsrats wahrnimmt und sich aktiv auch für eine Friedenslösung auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen einsetzt. Und auch weil ich das verschiedentlich gelesen habe, sie hat, dass das Treffen nicht stattgefunden habe, sie hat danach auch noch den zuständigen Minister der internationalen Abteilung im ZK, der KP getroffen. Also da gab es Meldungen, dass sie ihn nicht getroffen hätte. Auch mit ihm hatte sie ein knapp einstündiges Gespräch. Also mein Eindruck von der Reise ist ein deutlich anderer als der von Ihnen kolportierte.
Ich danke für die Aufklärung und hätte noch eine Verständnisfrage, ein bisschen breiteren Kontext. Letzten Freitag hat der Völkerrechtler Wolfgang Kalleck hier auf der BPK im Kontext von Haftbefehl gegen Netanyahu und Deutschlands Rolle erklärt, dass Deutschland...
Das ist aber ein neues Thema, oder?
Nee, ist im Kontext... Baerbock kommt noch, alles gut. In der Völkerrechtscommunity wegen der einseitigen Parteinahme für Israel nicht mehr ernst genommen wird. Und ähnliche Einschätzungen hört man ja auch aus dem diplomatischen Kreis in Bezug auf den gesamten globalen Süden, egal ob Afrika, Asien oder Lateinamerika, Deutschlands diplomatischer
Vielleicht könnten Ruf. Sie die Frage formulieren?
Ja, aber minimale Einführungen erlauben sich auch andere Kollegen, die Sie dann nicht so unterbrechen.
Doch.
Also, na, Sie vielleicht, gut. Aber auf jeden Fall ist sozusagen egal, ob man im Kontext Afrika, Asien, Lateinamerika, wird einem zurückgespiegelt, Deutschlands Ruf habe enorm gelitten in den letzten Jahren. Da würde mich vor diesem Hintergrund interessieren, könnten Sie mir eine Weltregion skizzieren, wo Deutschland seit Amtsantritt von Annalena Baerbock keinen Reputationsverlust erlitten hat?
Ich glaube schon, die Prämissen Ihrer Frage sind falsch. Diese Bundesregierung hat mehr als jede andere Bundesregierung daran gearbeitet, das Ansehen Deutschlands in der Welt zu steigern. Und das ist auch gelungen.
Herr Jung dazu. Sie haben kein Mikro mehr, Herr Warbeck.
Ja, nochmal zurück zu Frau Baerbock in China. Herr Fischer, bei diesem 10-Gänge-Menü am Montag, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, war denn da auch Zeit für das Thema Uiguren, Zwangsarbeit, Volkswahl? Wenn ja, was wurde gesagt?
Sie wissen, dass die Themen vertraulich sind, aber Sie wissen auch, dass die Menschenrechtslage in China uns nicht egal ist und dass sie besorgniserregend ist. Und Sie wissen auch, dass die Ministerin sich im Anschluss auch mit Vertreterinnen und Vertretern der chinesischen Zivilgesellschaft getroffen hat. Also insofern sehen Sie durchaus, dass das Thema bei der Reise auch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ich bezog mich jetzt aber auf das 10-Gänge-Menü mit dem chinesischen Staatsvertreter.
Ja.
Hat die Ministerin dort das Thema Uiguren-Zwangsarbeit angesprochen?
Sie können davon ausgehen, dass die Ministerin in ihren Gesprächen dass sie die menschenrechtlichen Fragen immer anspricht.
Dann, Herr Kollege, ich weiß nicht, ob jetzt dazu oder zu einem anderen...
Nein, zum nächsten Thema.
Okay, bitte.
Dominik Hebestreit für die ARD, bitte nicht lachen, der Name ist Zufall. Frage an
Sie sind das? Ja, ich bin okay. Ich wurde schon gefragt, ob wir verwandt oder verschwägert sind. Ich kann das bestreiten.
Damit ist es in aller Öffentlichkeit auch geklärt. Frage ans Verteidigungsministerium. Die dpa schreibt, dass es einen Zwischenfall gab zwischen einem Bundeswehrhubschrauber und einem russischen Schiff in der Ostsee. Die Frage ist, ob Sie das bestätigen können und ob Sie mehr dazu wissen.
Nee, kann ich nicht. Dass es mal Regelverstöße gibt, auf der See oder auch im Luftraum. Solche Dinge kommen immer mal wieder vor. Und dann geht es darum, dass die Marine oder die Luftwaffe dann entsprechend besonnen reagieren, deeskalierend wirken. Da können Sie darauf vertrauen, dass die in der Tat immer sehr professionell arbeiten. Aber zu dem besagten Fall von Ihnen kann und will ich nichts sagen.
Danke. Zusatz? Dann nochmal Herr Jung mit einem anderen Thema.
Thema UN-Abstimmungen. Herr Fischer, Deutschland hat gestern bei der Abstimmung zur friedlichen Resolution der Frage nach Palästina dafür gestimmt, mit den allermeisten Ländern, nur die USA, Israel, Ungarn und so weiter, haben dagegen gestimmt. Können Sie uns aber sagen, warum die Bundesregierung sich bei der Resolution zu den syrischen Golanhöhen, die die Israelis ja besetzen, enthalten hat? Also da ging es ja auch darum, dass sich Israel zu gegebener Zeit aus den besetzten Gebieten zurückzieht.
Also ich glaube, es gab, ich muss das nachliefern. Also ich glaube, es gab zwei verschiedene Resolutionen zu dem Thema und ich glaube sozusagen, unsere Auffassung ist grundsätzlich, dass es nicht zwei Resolutionen zum selben Thema bedarf, aber das müsste ich in der Tat nochmal überprüfen und nachliefern.
Also die eine Resolution ging um die palästinensischen Gebiete und die Golanhöhen sind ja syrisches Gebiet. Darum sind es zwei verschiedene Resolutionen.
Deshalb sage ich ja, das würde ich Ihnen gerne nachliefern.
Danke.
Dann Herr Steiner, bitte, mit einem neuen Thema.
Ja, Herr Arter, ich muss dann doch nochmal nach den aktuellen Asylantragszahlen fragen, nach der aktuellen BAMF-Statistik. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt aktuell die Türkei wieder sehr weit mit vorne. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Antragszahlen in dem Bereich und was unternimmt diese Bundesregierung, um damit entsprechend umzugehen?
Ja, BAMF-Statistik für den vergangenen Monat wird am Freitag vorgestellt, um 11 Uhr, wie üblich, am 5. Arbeitstag des Monats. Deswegen kann ich mich dazu nicht äußern, zu der neuesten Statistik. Ganz grundsätzlich kann ich sagen, dass die Bundesregierung umfassende Maßnahmen getroffen hat, um irreguläre Migration zu reduzieren. Ich glaube, ich braucht das nicht nochmal vortragen, was wir schon oft hier angesprochen haben. Und wir beobachten auch einen deutlichen Rückgang der Antragszahlen im Allgemeinen. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir bei den Asylgesuchszahlen einen Rückgang im Oktober 24 im Vergleich zu 23 von rund 50% hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind die Gesuchszahlen, das sind nicht die Antragszahlen, die kommen, wie gesagt, am Freitag. Und dass wir mit Herkunftsstaaten, mit Transitstaaten diese Themen besprechen und natürlich auch ganz entscheidend auf europäischer Ebene die Bedeutung von GEAS in diesem Zusammenhang und den Schutz der EU-Außengrenzen haben wir hier auch schon wiederholt betont.
Dann möchte ich an der Stelle nochmal nachfragen, um es einfach klarer zu verstehen. Die Asylgesuchszahlen sind sozusagen die Bruttozahl, wenn ich das richtig verstehe. Und die Asylantragszahl ist dann das, was nach den Gesuchen auch tatsächlich als Antrag gestellt wurde. Oder was ist das, was Herr Hebestreit jetzt schon fleißig über Social Media verbreitet hat?
Also die Gesuchszahlen drücken das aus, was die Gesuche, die ausgesprochen werden von Schutzsuchenden, in der Regel an der Grenze, bei Grenzbehörden zum Beispiel oder bei Ausländerbehörden, das ist noch keine formale Antragstellung, die erfolgt dann in einem weiteren Schritt. Die Zahlen können sich auch unterscheiden aus unterschiedlichen Gründen. Also Gesuche müssen nicht zwangsläufig in jedem Fall in einen Antrag münden, aber die Tendenz, die Asylgesuchszahlen zeigen, die zeigen sich in der Regel auch bei den Antragszahlen. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn jetzt bei den Zahlen, die am Freitag vorgestellt werden, eine ähnliche Richtung sich abbildet.
Danke.
Vielleicht als Andeutung.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann kann Herr Fischer was nachtragen.
Genau, nochmal zu Ihrer Frage. Es wäre Ihnen ja beinahe gelungen, mich hier aus dem Tritt zu bringen. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt in der Tat, ich hatte das richtig im Kopf, zwei Resolutionen, nämlich auch zwei Resolutionen zu den syrischen Golanhöhen. Und wir haben uns bei der von Ihnen erwähnten Resolution zu den syrischen Golanhöhen genau wie die restliche EU enthalten. Und bei der anderen Resolution zu den syrischen Golanhöhen haben wir wie in den vergangenen Jahren zugestimmt. Hintergrund dafür ist, dass wir genau wie die EU der Überzeugung sind, dass diese Resolutionen zusammengeführt werden sollten und es eigentlich ausreicht, eine Resolution zu dem Thema zu haben.
Zusatz?
Was war denn der Unterschied zwischen den beiden?
Ich glaube, der Unterschied ist nicht so furchtbar groß.
Dann habe ich Sie hier noch mit einer Wortmeldung stehen, mit einem anderen Thema.
Falls noch Zeit ist, Herr Hebestreit, das Kabinett hat hier auch eine Stromkostenentlastung auf den Weg gebracht für die Unternehmen. Wie bewerten Sie die Ankündigung der Union, das im Bundestag nicht mitzutragen? Ich meine, es ging ja jetzt auch nochmal, die Wirtschaft zu entlasten.
Ja, von dieser Stelle muss ich mich da sehr zurückhalten. Wir sind ja jetzt in einer Minderheitsregierung und insofern muss ich mich aus dem politischen Meinungsstreit so ein bisschen heraushalten, werbe aber dafür, dass wenn alle Seiten ja sehen, dass es Entlastung braucht für die deutsche Wirtschaft und dass man an diesem Fall sowohl das Geld vorrätig hat, als auch die Maßnahme einfach durchzusetzen wäre, dass es doch auch vernünftig wäre, dem zu folgen. Aber mehr als ein Appell kann eine Regierung an dieser Stelle nicht abgeben. Das liegt jetzt im Bundestag. Da müssen die Fraktionen miteinander sprechen. Und vielleicht laufen ja solche Gespräche auch. Das kann ich von dieser Seite nicht beurteilen. Aber mir bleibt das Appellative.
Dann haben wir noch einen Nachtrag aus dem Justizministerium.
Ja, Herr Steiner. Aber wird es ja auch nicht so glücklich machen, also sorry, schon mal vorab. Also Zahlen liegen uns nicht vor. Es ist schwierig, hier Zahlen zu erfassen, weil die bisherige Rechtslage ja eine Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch Erben ausschloss. Und ich nehme an, weil die Rechtslage klar war, wird vermutlich auch wenig geklagt. Jetzt die Frage vermutlich, warum gibt es die Regelung jetzt dennoch, also diesen Gesetzentwurf. Das geht auf den Jumiko-Beschluss von 2022 zurück. Und noch dazu gab es auch immer wieder Kritik und eine breite Diskussion dazu in der Wissenschaft. Und deshalb wird dieser Gesetzentwurf nun, oder deshalb gibt es diesen Gesetzentwurf nun.
Zusatz, Herr Steiner?
Ja, dann als kurze inhaltliche Nachfrage dazu. Diese Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die dann in Geldentschädigungen sozusagen abschließend ausgeurteilt wurden, bevor der Betroffene verstorben ist, um die geht's ja, ne? Um die Wahrnehmung dieser Rechte. In welchem Kontext spielt das denn aus Ihrer Sicht eine praktische Rolle dann?
Das müssten Sie jetzt vielleicht nochmal anders formulieren, damit.
Also für wen ist das hinterher relevant, diese Neuregelung, oder ist das wieder ein, wie würde ich sagen, ein in dem Sinne doppelt totes Recht?
Ein doppelt totes Recht wird es nicht sein, aber vermutlich einfach in all den Fällen, in denen noch kein Urteil rechtskräftig ist. Also für all diese Personen wird das dann auch relevant sein.
Und ein Nachtrag aus dem Innenministerium.
Auch an Herrn Steiner. Herr Steiner, ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen, Rückgang der Asylgesuchszahlen liegt bei ungefähr 39% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Genau.
Dann kommen wir nochmal zu Herrn Warwick und zu einem neuen Thema.
Genau, es geht ans Gesundheitsministerium.
Dann müssten wir einmal tauschen, bitte.
Aus dem Tätigkeitsbericht des BMG-Personalrats für das zweite Halbjahr 2024 geht hervor, dass im Ministerium eine chronisch schlechte Stimmung herrschen soll. Unter anderem wird auf mangelnde Wertschätzung der Beschäftigten durch den Minister, mangelhafte Kommunikation und Furcht vor Disziplinarmaßnahmen verwiesen. Es ist zudem die Rede von weit verbreitetem Frust und Resignation. Da würde mich interessieren, wie verhält sich denn der Minister zu den Vorwürfen des Personalrats seines Hauses?
Herr Warwick, zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass der Minister sich dazu
dazu schon gegenüber der Bild geäußert hat. Im Übrigen hat auch der Minister dem Mitarbeitermagazin ein Interview gegeben. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Konkrete Informationen können Sie uns ja auch zukommen lassen.
Wie gesagt, das Interview mit der Bild, das ist öffentlich. Das können Sie gerne sich anschauen.
Dann Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
Ja, weil es auch im Kabinett war, Herr Alexandrin, geht um die autonomes Fahren. Ihr Haus hatte da einen Entwurf einer Strategie eingebracht. Können Sie uns kurz erläutern, worum es da geht? Also soll autonomes Fahren, wenn ja, wo ermöglicht werden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, wir hatten heute im Kabinett auch den Entwurf einer Strategie für das autonome Fahren, insbesondere im Straßenverkehr. Hier ergibt sich sehr großes Potenzial, insbesondere wenn wir eben zum Beispiel auf Themen wie Fachkräftemangel schauen. Wenn Sie die Strategie sich anschauen, die auch online verfügbar ist, dann werden Sie sehr viele Use Cases darin finden, wo eben gezeigt wird, welche Potenziale, welche Einsatzmöglichkeiten es hier in Zukunft gibt, beispielsweise im ÖPNV für Shuttle-Verkehre.
Ja, aber meine Frage war jetzt, also Sie wollen, dass autonom gefahren werden kann. Sie sind der Meinung, dass das schon technisch sicher und möglich ist? Und wenn ja, ab wann?
Korrekt. Wie Sie uns ja in den letzten Jahren verfolgt haben, ist das bereits möglich in Deutschland. Der Gesetzesrahmen gibt das vor. Jetzt geht es eben darum, diese Projekte aus dem Labor, wo sie eben derzeit noch sehr, sehr häufig stecken, aufgrund der hohen Entwicklungskosten, auf die Straße zu bringen. Dafür sind verschiedene Maßnahmen erforderlich. Wir haben eben den gesetzlichen Rahmen so gelegt, dass es eben möglich ist. Jetzt geht es eben darum, bei den Zulassungsfragen möglichst praxisnah diese durchführen zu können. Daran arbeitet die Regierung und auf der anderen Seite eben auch die Wirtschaft, dass all diese Projekte in Zukunft umgesetzt werden können. Und dass sie eben bereits umgesetzt werden, zeigen die Projekte, die Sie in dieser Strategie finden.
Wenn es keine weiteren Nachträge gibt, ich habe keine weitere Wortmeldung notiert, dann sage ich dann, bitteschön. Sekunde.
Kowalczyk von Bloomberg, meine Frage an das Verteidigungsministerium. Die dpa berichtet gerade, dass ein russisches Schiff in der Ostsee auf einen Bundeswehrhubschrauber geschossen hätte mit Signalmunition. Könnten Sie uns Details nennen? Ist das korrekt?
Nein, kann ich nicht. Ich habe die Frage ja schon beantwortet. Herr Hebestreit Nummer 2 hatte die Frage ja gestellt und die hatte ich beantwortet.
Also das ist mindestens Hebestreit Nummer 3, muss man sagen.
Oh, Verzeihung.
Und Herr Jung nochmal, bitte.
Hat sich erledigt.
Bitte?
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann sage ich jetzt Dankeschön für diesen Mittwochmittag.